Ich bete noch vor der Predigt. Herr, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen, um einfach dich zu betrachten, wie du agierst, wie du mit den Jüngern zusammen warst und was du uns auch heute zu sagen hast. Segne uns dabei. Amen. Wir haben es gerade schon gehört. Es dreht sich heute um die Frage, ist Gott ein Tyrann? Christopher Hitchens, ein Philosoph oder eher Reporter und Intellektueller, der bereits darin ist, schrieb das Buch Der Herr ist kein Hirte. Und darin vertritt er ein Gottesbild, das dem eines Tyrannen ein bisschen ähnlicher kommt. Er schreibt in diesem Buch: Stell dir einen unendlichen und allmächtigen Schöpfer vor, der dich geschaffen und geformt hat, dich in die Welt gebracht hat, die er wiederum für dich geschaffen hat und jetzt sich um dich kümmert und sorgt, selbst wenn du schläfst. Stell dir weiter vor, dass wenn du die Vorschriften und Regeln, die dieser Gott dir liebevoll gegeben hat, einhält, du dich für das ewige Leben qualifizierst. Eine solche Gottesvorstellung ist für ihn nichts anderes als eine schreckliche Form einer gütigen Diktatur. So beschreibt er es in diesem Buch. In einem Vortrag formuliert er diesen Gedanken noch etwas schärfer und sagt quasi aus, dass Gott ist für ihn jemand, der ihn permanent beobachtet. Er ist quasi da, bevor er geboren ist. Er ist die ganze Zeit da während seines Lebens und sogar nach dem Tod. Christen glauben, meine Gedanken nach dem Tod. Also, und dieser Gott sieht sogar meine Gedanken, sieht sogar, was ich träume. Und in irgendeiner Form muss ich dann ja vor diesem Gott Rechenschaft dafür ablegen, wie ich dieses Leben gelebt habe. Und das ist für ihn nichts anderes als eine Diktatur. Der französische Philosoph Gilles Deleuze beschreibt das ähnlich und formuliert es mit dem Wort, er sagt, dass für ihn ist ein allmächtiger Gott jemand, der kosmischen Terror ausübt. Ist Gott ein Tyrann? Wir gehen der Frage in zwei Schritten nach. Einmal, Gott ist unerwartet und zweitens, Gott ist liebevoll und gerecht. Zunächst einmal, Gott ist unerwartet. Ob bewusst oder unbewusst, wir haben alle verschiedene Konzepte von Gott hier mitgebracht, hier in dieses Kino. Vielleicht stellst du dir wie Deleuze und Hitchens einen Gott vor, Gott in eine Reihe mit vielleicht Hitler, Stalin, Kim Jong-il, Sauron, vielleicht sind dir fiktive Figuren besser vertraut, wir haben einige gerade schon gehört, Sauron, der Imperator Palpatine, Lex Luthor oder Lord Voldemort. Vielleicht stellst du Jesus in diese Reihe von Personen, die wir alle kennen. Schön, dass du hier bist und dich herausfordern lassen möchtest, neu über Jesus nachzudenken. Möglicherweise bist du aber auch heute hier und glaubst eigentlich an Gott, hast eigentlich grundsätzlich eine positive Haltung zu Gott, aber in irgendeiner Form würdest du vielleicht Hitchens und Deleuze zustimmen, dass Gott irgendwie tyrannisch ist. Vielleicht bist du in einem Gemeindekontext groß geworden oder in einer Kirche, wo irgendwie Glauben eng gelebt worden ist, wo du das Gefühl hattest, dass dir alles vorgeschrieben wird, von deinem Lebensstil, von deinem Kleidungsstil, und irgendwie wurden so viele Formen aufgelegt, dass Gott irgendwie einen diktatorischen, tyrannischen Anklang bekommen hat. Schön, dass du hier bist und auch nochmal neu bereit bist, Gott neu zu denken. In den Text, den wir gerade gelesen haben, begegnet uns ein Petrus, dessen Vorstellung von Gott gemeinsam Abendessen kollidiert. Jesus und seine Jünger sitzen zusammen bei ihrem letzten gemeinsamen Abendessen. Ja, letzten. Als ich den Text gelesen habe, habe ich auch erst noch mal kurz gestutzt. Wir sind eigentlich erst in Kapitel 13 des Johannesevangeliums, aber es ist hier bereits das allerletzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern haben wird. Denn im Johannesevangelium beginnt hier die Passionsgeschichte, der Part, wo es Richtung Kreuz geht. Und in Vers 4 wird uns etwas berichtet, das untypisch ist. Jesus steht während diesem Abendessen auf einmal auf, zieht sich sein Obergewand aus, holt sich so ein leinenes Tuch, nimmt die Waschschüssel und fängt an, bei den Jüngern die Füße zu waschen. Normalerweise wurde diese Fußwaschung vor dem Abendessen gemacht und nicht währenddessen. Und das zeigt alleine schon, dass Jesus hier etwas Besonderes kommunizieren möchte. Zudem noch ist es das letzte Abendessen, das die Jünger zusammen mit Jesus haben werden. Und spannend möchte Jesus auf jeden Fall irgendeine Botschaft kommunizieren. Und spannend wird es dann, als er bei Petrus ankommt und er ihm die Füße waschen möchte. Was sagt Petrus da? Wir lesen: Herr, du willst mir die Füße waschen? Unzufrieden mit der unklaren Antwort, die Jesus ihm dann gegeben hat, sagt er wieder: Nie und nimmer wäschst du meine Füße. Im Griechischen ist hier noch der Gedanke als ein bisschen der Ewigkeit ausgedrückt. Also quasi zu keinem Zeitpunkt in einer noch so fernen Zukunft lasse ich zu, dass du meine Füße wäschst. Das geht gar nicht. Warum reagiert Petrus hier so ablehnend? Warum kann er damit überhaupt nicht umgehen? Warum gab es die Fußwaschung? Die Fußwaschung war einfach eine positive Geste, die der Gastgeber einem Gast zukommen lassen hat. Selbst wenn man in der damaligen Zeit gerade frisch geduscht hatte und aus dem Haus gegangen ist, um bei seinem Nachbarn ein paar Meter weiter zu essen, reichte das einfach aus dem Haus gehen und rüberlaufen über die dreckige, staubige Straße, dass man die Füße hatte, weil das Schuhwerk einfach lose war. Man hatte Sandalen oder flipflopartiges Schuhwerk, keine Socken. Und da kam man natürlich an, du bist ein paar Meter gegangen, aber die Füße waren dreckig. Und deswegen hatte sich dieser Brauch der Fußwaschung etabliert, dass der Gastgeber quasi, um seinem Gast, dass er sich wirklich wohlfühlen kann, wurden die Füße gewaschen. Und es war dann nicht so, dass man irgendwie eine Schüssel hatte, wo man selber dann die Füße wusch, sondern weil man quasi Gastfreundschaft aktiv leben wollte, wurden diesem Gast dann tatsächlich die Füße gewaschen. Die kleine Feinheit, die es dabei aber zu beachten galt, war, dass eine Person niedrigeren Ranges diese Aufgabe erledigt hat. Es war nicht unbedingt der Gastgeber, der seinem Gast die Füße wusch, sondern ein Sklave, eine Sklavin, irgendjemand im Haushalt, der nicht so einen hohen Rang hatte. Und was Petrus hier jetzt erlebt, ist, dass auf einmal Jesus, derjenige, der für ihn quasi den höchsten Rang hat, vor dem er am meisten Respekt hat, auf den er aufschaut, von dem Petrus ein, der stellt sich auf einmal auf eine Position, die für Petrus einfach nicht funktioniert. Auf eine Ebene, wo er Jesus nicht sehen kann, wo Jesus für ihn alle Autorität verliert. Das geht einfach nicht, dass Jesus so etwas tut. Für uns entsteht vielleicht ein ähnliches Gefühl, wenn wir uns vorstellen, wenn du dir einfach mal vorstellst, vielleicht jetzt gerade in Berlin zu sein und mit Angela Merkel in einer Runde am Tisch zu sitzen. Ihr habt gerade den dritten Gang gehabt, es war super lecker und alles war super, alles war normal, ihr habt gerade die Weltprobleme geklärt. Und auf einmal steht Angela Merkel auf, geht rüber zu der Theke, packt sich so eine Schürze, wie sie halt Kellner besitzen, und nimmt ein Tablett und fängt an, abzuräumen, die Teller zu nehmen, Gläser drauf zu stellen und wegzubringen. Und irgendwann kommt sie zu dir. Ich würde mich nicht wundern, wenn in dir der Petrus wach werden würde und du denkst: Hä? Warum macht sie das? Das geht nicht. Lass das. Ich übernehme das. Du bist in einer Position, das investieren. Ich gar nicht, dass du das machst. Du bist zu wichtig. Du musst deine Zeit irgendwie anders investieren. Wir brauchen dich woanders. Aber genau das ist das Gefühl, das Petrus hier hat. Jesus wäscht die Füße, obwohl er eigentlich viel Besseres zu tun hätte, obwohl er für viel bessere Aufgaben bestimmt ist. Jesus zerbricht das Konzept, das Petrus hier über Gott gehabt hat, mit einem nur, als er ihm die Füße wäscht. Jesus passt nicht in die Box, die Petrus ihn hineingesteckt hat. Die Frage ist: In welcher Box steckt Jesus bei dir? Ist er der liebe Mann, der dir immer aus der Patsche hilft? Ist er der tyrannische, terroristische Gott, der irgendwie ja kosmischen Terror ausübt? Ist er jemand, der von dir erwartet, dass du ein bestimmtes Regelkorsett einhältst, um dann irgendwie ihm gefallen zu können? Wo steht Jesus bei dir? Passt dein Jesusbild mit dem, was wir hier von Jesus lesen? Gott ist liebevoll und gerecht. Hitchens präsentiert uns, wie wir am Anfang gelesen haben, einen Jesus, der vor allen Dingen darum bemüht ist, uns zu beobachten, unser Leben bis ins kleinste Detail irgendwie nachzuvollziehen und einfach quasi Big Brother zu sein. Big Brother's watching you. Das ist so dieses Bild, das er zeichnet und wie er Gott empfindet. John Lennox, ein emeritierter Mathematikprofessor der Oxford-Universität, antwortet so ein bisschen auf Hitchens und sagt: Stell dir vor, du bist verheiratet und dein Ehepartner sieht dich einfach die ganze Zeit. Es ist schrecklich. Er ist immer da. Er sieht, was du tust. Er sieht dann, wenn du zu spät aufstehst. Er sieht, wenn du deine Aufgaben nicht richtig erledigt hast. Er sieht dich morgens ungeschminkt und einfach so, wie du bist. Und einfach ist er permanent da. Er ist permanent da, sieht dich und zieht dich vielleicht auch noch für Dinge zurecht. Du hast wieder nicht, er sieht dich einfach, frühstückt, den Tisch nicht abgeräumt, die Spülmaschine nicht angeschaltet, den Müll nicht weggeräumt. Er sieht dich einfach ganze Zeit, er ist immer da. Ist das nicht, wer will das eigentlich? Warum seid ihr in festen Beziehungen? Faktisch gesehen hat er recht. Wenn wir uns binden an eine Person, wenn wir entscheiden, uns also zusammenzuleben, zusammenzugehen, dann bedeutet das, dass wir transparent werden füreinander. Wir werden sichtbar, so wie wir wirklich sind. Und das ermöglicht aber eigentlich erst das, was schön daran ist. Warum bin ich verheiratet? Warum sind hier Menschen verheiratet und in Beziehung? Weil eine solche Form der Beziehung etwas Wundervolles ist, dass eine Intimität ermöglicht, die in sonst keiner anderen Beziehung vorstellbar wäre, wo Vertrauen möglich ist, wo gegenseitige Fürsorge da ist, wo man letztlich gesehen wird und trotzdem geliebt wird oder geliebt wird für das, was man wirklich ist. Nur Gottes Fähigkeit zu betrachten, dich sehen zu können, wie du bist und daraus zu schließen, dass er ein Tyrann ist, ist zu kurz gegriffen. Es beleuchtet nur die eine Seite der Geschichte und vergisst letztlich das, was noch was wichtig ist. Gott ist nicht entweder gerecht, also jemand, der dich beobachtet und einfach zur Rechenschaft sieht, oder liebevoll, sondern er ist letztlich beides. In gleicher Weise, wie ich behaupte jetzt zu sagen, dass Gott gerecht und liebevoll zugleich ist, sehen wir hier auch in diesem Text zwei Erzählstränge miteinander verwoben. Zum einen sehen wir hier diese Fußwaschung, wo Gott uns sich liebevoll präsentiert und uns zeigt, was Liebe eigentlich ist, wo er das ausdrückt, seinen Jüngern gegenüber und auch uns. Und andererseits sehen wir ganze Zeit quasi refrainartig, wie da reingearbeitet ist, diese Thematik des Verrats, welcher bevorsteht im Text. Also immer wieder taucht das auf. In Vers 2, wenn ihr im Gottesdienstheft schaut, in dem Text, da lesen wir, der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, ihn zu verraten. Und nach dem Dialog zwischen Petrus und Jesus in Vers 11 geht es wieder um den Verrat. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Und nachdem Jesus den Jüngern nochmal erklärte, was er mit der Fußwaschung eigentlich aussagen möchte, in Vers 18 taucht das Thema wieder auf. Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Also wir haben ja diese liebevolle, wundervolle Geschichte der Fußwaschung und immer wieder taucht aber eine Thematik auf, die eigentlich völlig unschön ist, die keinem von uns gefällt. Da ist jemand, der verrät. Liebe und Verrat stehen hier in diesem Text direkt nebeneinander. Und interessanterweise wird Jesus hier eigentlich mit den Attributen beschrieben, von denen Hitchens und Deleuze gar nichts halten. In Vers 3 sehen wir, er hat alle Macht. Er weiß, dass seine Zeit gekommen ist, heißt es in Vers 1. Er ist souverän, er steht über der Situation. Er weiß, was passieren wird. Er weiß, was Judas in seinem Kopf quasi vorhat. Also genau das, dieses Wissen und Beobachten können, das Hitchens und Deleuze kritisieren, ist hier bei Jesus Realität in dieser Geschichte, in dieser Erzählung, die uns hier überliefert wird. Aber die Frage ist jetzt, terrorisiert Jesus Judas mit diesem Wissen? Er weiß, dass er ein paar Stunden rüberlaufen wird, um ihn zu verraten, dass er zu ihm kommen wird und den Leuten, die ihn festnehmen wollen, zeigen wird, wer er wirklich ist. Was macht Jesus? Jesus hat dieses Wissen und trotzdem geht er hin und wäscht ihm die Füße. Also ehrlich gesagt nimmt mich das persönlich mit. Zu sehen, dass da Jesus in dieser Runde ist und wissend, was Judas vorhat, ist er bereit, ihm die Füße zu waschen. Die gleichen Füße, die wenige Stunden später ihn verraten würden. Und wie kein Mensch dich, Jesus dich und mich sieht, so wie wir wirklich sind, auf eine Art und Weise, wie kein Mensch dich je gesehen hat. Nicht mal dein Lebenspartner. Es gibt immer Möglichkeiten, Dinge auch privat zu halten, selbst in einer engen, tiefen Beziehung. Aber Gott sieht auch das. Und Gott sieht dich und wie Judas ist er bereit, dir die Füße zu waschen. Mir die Füße zu waschen, uns mit offenen Armen zu begegnen, so wie wir sind, liebt er uns. Besser hätte Jesus, denke ich, seine Liebe kaum zeigen können, als in dieser Fußwaschungsszene. Jesus ist zutiefst liebevoll. Wie ich gerade gesagt habe, ist dieses Thema des Verrates, der Gerechtigkeit in diesem Text aber mit verwoben. Und das müssen wir uns jetzt auch nochmal anschauen, wie das in Zusammenhang steht. Der Verrat, den nämlich da steht, deutet letztlich voll darauf hin, was letztlich noch passieren wird. Nämlich, dass das Kreuz bevorsteht. Dass dieser Text andeutet, worauf es hingeht. Dass Jesus am Kreuz sterben wird. Und hier sind wir an einen Punkt gelangt, der letztlich den Hitchens und Delalys vor allen Dingen verabscheuen. Warum gibt es dieses Kreuz, dass Jesus dort stirbt, um Recht zu schaffen, um Ungerechtigkeit wegzunehmen? Und damit haben sie ein Problem, diese Vorstellung, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, quasi nachdem man gestorben ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Allein diese Vorstellung mögen sie nicht. Und dass es da etwas, einen Zeitpunkt gibt, wo Gott quasi Recht sprechen wird. Das ist etwas absolut Unangenehmes, etwas, was wir heutzutage auch einfach nicht mögen. Hat nicht jeder einfach die Freiheit und das Recht, so zu leben, wie er möchte? Warum sollte man diese Vorstellung haben, dass man in irgendeiner Form Rechenschaft abgeben muss für die Art und Weise, für die Lebensweise, für die man sich entschieden hat? Miroslav Volf, ein aus Kroatien stammender Theologe, der in der Yale-Universität lehrt und die Gewalt auf dem Balkan miterlebt hat, schreibt zu dieser Thematik Folgendes. Das Zitat ist ein bisschen länger, das ist auch im Gottesdienstheft abgedruckt auf der quasi zweiten Seite. Könnt ihr mitlesen. Ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Die einzige Möglichkeit, jeden Einsatz von Gewalt durch uns Menschen zu ächten, besteht darin, darauf zu bestehen, dass Gewalt nur dann legitim ist, wenn sie von Gott kommt. Meine These, dass die Praxis der Gewaltlosigkeit einen Glauben an Gottes Vergeltung erfordert, wird bei vielen Christen unpopulär sein, besonders bei Theologen des Westens. Aber es braucht die Idylle eines Hauses am Stadtrand, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott wird sie unweigerlich zu Urteil verzichten. In einem verkohlten Land, getränkt von dem Blut der Unschuldigen, wird sie unweigerlich sterben. Und während man sie sterben sieht, tut man gut daran, sich Gedanken zu machen über die vielen anderen netten Fallen des liberalen Denkens. Wolf fordert weiter im Kontext dieses Zitats seine Leser dazu heraus, sich vorzustellen, einen Vortrag halten zu müssen in einem Kriegsgebiet. Vor einem Publikum, dass es erlebt hat, wie quasi das eigene Dorf, die eigene Stadt geplündert worden ist, niedergebrannt worden ist. Und man erlebt hat, wie Töchter, wie Schwestern missbraucht worden sind, wie Väter und Söhne die Kehle durchgeschnitten worden ist. Das war die Realität, die er auf dem Balkan erlebt hatte. So grausam das für uns klingt. Das ist dein Publikum und dein Thema ist eine christliche Haltung zu Gewalt. Die These, wir sollten nicht Vergeltung üben, da Gott die vollkommene Liebe ohne Zwang ist. Ich glaube, an dieser Stelle wird einem schnell klar, dass es die Lebenssituation eines Kinos wie hier bedarf oder einfach unserer positiven Lebenssituation hier in Deutschland, um zu glauben, dass das reicht, um Menschen eine Perspektive zu geben, auf Gewalt zu verzichten. In der Regel werden Opfer zu Tätern, wenn sie keine Perspektive darauf haben, dass ihnen Recht geschaffen wird. Wir Menschen haben ein zutiefst sitzendes Gefühl, also ein Gerechtigkeitsgefühl. Das ist von den kleinen Kindern bis bei uns ist das einfach da. Wir wollen, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. Und wenn wir so weit gehen und sagen, Gott ist einfach nur Liebe und er ist das mit dem Gerecht, das packen wir irgendwo anders hin, dann nehmen wir eigentlich die Hoffnung von Millionen von Menschen weg, dass ihnen irgendwann mal Gerechtigkeit zugestanden wird. Und Wolf arbeitet das gut aus in seinem Buch, dass er aufzeigt, dass wir, wenn wir daran glauben, dass Gott derjenige ist, der vor dem Täter und Opfer gemeinsam stehen, dann ist es unmöglich. Dann ist ein Weg der Gewaltlosigkeit letztlich erst möglich. Ich komme zum Schluss. Jesus hatte den Jüngern die Frage gestellt: Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Jesus stellt in dem Moment, als er den Jüngern die Füße wusch, als er Petrus die Füße gewaschen hat, die Welt auf den Kopf, wie wir sie kennen. Nie wieder kann ich mich über jemanden stellen, wo ich denke, dass ich über ihn stehe, aufgrund vielleicht meiner beruflichen Position, meines Gehaltes, meines vielleicht Status im Dorf, meines Aussehens oder vielleicht auch meiner Weltanschauung, meiner überlegenen Theorie über diese Welt. Nie wieder kann ich das tun, wenn ich Jesus zum Vorbild nehme und das ernst nehme, was er da getan hat. Ist Gott ein Tyrann? Nein. Ich denke, Jesus beendet die Tyrannei dieser Welt. Amen.